Ihr hört, es geht auch anders. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt, dem Podcast über Serien und so. Mit dabei der Erik. Hallo Erik.
Ja, das war's auch schon, weil wir haben den anderen die Einladung geschickt, aber haben nur Out-of-Office-Replies bekommen, weil die alle im Urlaub sind hier.
Ja, nicht ganz. Anne-Marie ist im Urlaub. Was hast du gesagt? Das Saint-Tropez von Niederlanden?
Nach Diktat verreist hier, oder wie heißt das?
Das ist gut verreist. Damit es keine Änderung geben kann. Und
die wollen doch nur in den Coffeeshop gehen. Oder
Alex steckt im Stau fest seit einer Stunde. Oh ja. Wir kriegen das auch so durch. Mal sehen, vielleicht stößt er noch dazu. Wäre nicht schlecht. Ansonsten.
Das ist halt so, siehst du, da kannst du einen Maybach haben, stehst trotzdem im Stau.
Ja, macht keinen Unterschied. Halt. Selbst mit Chauffeur, ne? Bringt nichts. Kannst du knicken.
Sitzen drin.
Sag ich doch. Haben wir gleich gesagt. Kauf halt dir einen Privathelikopter.
Im Auto Serien gucken und so. Das geht ja noch, aber ja, stehst halt trotzdem, wenn du stehst.
Ansonsten ist tote Hose. Genau, wir haben
mal
drei.
Mal gucken, ob da Alex noch zu uns stößt. Genau, ansonsten fangen wir mal an.
Drei Serien. Die eine ist eine. Ist das eigentlich eine deutsch-dänische Produktion oder ist das nur eine deutsche Produktion? Ich weiß gar nicht. Jedenfalls, die heißt Slow Burn oder Slow Burn. Man muss da ein bisschen nuscheln. Ne? Sprache deutsch-dänisch. Also ich denke mal, das ist eine deutsch-dänische Koproduktion, würde ich einfach mal jetzt behaupten.
Also hier steht überall Deutschland.
Nur Deutschland. Okay.
Ja.
Nee, weil die auch dänisch sprechen. Aber es liegt daran, dass die...
Es sind auch manche dänische Schauspieler dabei. Ne? Aber muss ja nichts heißen. Ist auf jeden Fall eine deutsche Produktion vom ZDF.
Muss nichts heißen. Dann White Lines, das läuft auf Netflix, das hatte Alex uns angetragen. Und Gangs of London, das kam so kurzfristig dazu, läuft momentan auf Sky. Und ich sag mal so, im Gegensatz zum letzten Mal sind das wirklich drei Serien, die man bedenkenlos weiterempfehlen kann und gucken kann. Die haben tatsächlich mal Spaß gemacht. Wir hatten beim letzten Mal auch eine Empfehlung bekommen. Von einem
Spaß
Hörer.
Spaß bei Gangs of London, nicht der richtige
Ausdruck. Ja gut, das ist vielleicht wirklich tatsächlich ein wenig grenzwertig. Von einem Hörer, Thomas, der hat uns The Great empfohlen. Werden wir vielleicht in einer der nächsten Sendungen einfach mal mit aufnehmen. Wobei ich mir noch nicht ganz sicher bin, in welche Richtung das ging, The Great. Ob das mehr so funny Historie war so ein bisschen unklar nach dem Trailer, aber es klang irgendwie ganz nett. Genau. Gangs of London macht Lust, kommen wir später dazu. Ich würde einfach fangen mal mit dieser deutschen Koproduktion mit dem dänischen Namen, die mit dänischen Schauspielern an, Slow Burn, die hat Erik, der ist vermutlich drauf gekommen, das hat er ja beim letzten Mal uns so quasi unter der Hand schon erzählt, über Wotan Wilke Möhring, der dort den, den Doktor fürs liebe Vieh spielt und den Vater einer unserer Protagonistinnen. Und die Serie, hast du eigentlich komplett die Serie durchgeschaut oder auch nur den, du hast es komplett durchgesehen. Ich hab nur den Piloten gesehen, weil zeitlich war es jetzt, wie gesagt, wenn die Kinder Ferien haben und so, da ist man abends dann nicht mehr so ganz so fit. Nur die Piloten jeweils gesehen, werde aber, wie gesagt, Slow Burn gerne zu Ende gucken. Ich werde Gangs of London zu Ende gucken auf alle Fälle. Und wenn ich dann noch Zeit habe und ich eingeschlafen bin, vielleicht das andere so viel vorweg. Also dieses White Lines und das Interessante bei Slow Burn, kannst du dir mal sagen, ob sich das bewahrt. Kannst du dich noch an dieses Shutter Island erinnern, diese Horrorserie, die wir mal vor Jahren besprochen haben? Sagt das irgendwas?
Ich kenne nur den Film.
Da gab es da auch eine Serie, die hieß die andere. Das könnte natürlich, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Hat mich so ein wenig am Anfang so daran erinnert, denn die Eröffnungsszene ist, da ist die Armee, da laufen Leute rum, die bluten, da ist irgendwie ist da ein bisschen was schiefgelaufen und man weiß nicht so richtig was. Und das ist aber nur so die ersten 2-3 Minuten und dann hat man einen Cut und man ist so typischerweise bei einer, ich sag mal, Klassenfahrt, Heimkehre und da sehen wir unsere, ein Teil der Protagonisten.
Bist du jetzt schon am Erzählen hier, weil du hast mir 1000 Fragen gestellt hier.
Aha, bist du das?
Ja, ich hab da ja genau, ich dachte, ich kann da irgendwann mal drauf antworten.
Nee, jetzt
wissen, wie ich drauf gekommen bin.
Achso, das machen wir gleich, Gut. Das kommt dann gleich nochmal. Also Klassenfahrt und da denkst du schon, es fängt ein bisschen lahmer an, sagen wir mal so, weil das ist typische Klassenfahrt, ne? Die sind, lass die 16, 17 sein irgendwie, ich weiß gar nicht. Und man merkt gleich, so die eine, der ist schlecht, die machen einen Raststopp und du weißt gleich, also tatsächlich gleich, okay, der ist nicht nur übel vom Busfahren, sondern die ist schwanger. Ist sie auch, Spoiler, Spoiler. Und dann guckt sie und der Lehrer sich so seltsam an und es ist gleich klar, okay, er ist derjenige, der potenziell für die Vaterschaftsrolle in Frage kommt. Ich lasse mal offen, ob das auch so ist, ne? Und ja, und dann merkt man schon, das ist so eine typische jüngere Generation, Gruppendynamik, ne? Die einen hacken per, ich sag mal, WhatsApp, was auch immer, auf dem anderen rum, machen den fertig. Daraufhin revanchiert sich unsere Hauptdarstellerin, die Evelyn, also die Tochter von Wotan Wilke Möhring, also Schauspieler, nicht tatsächlich leiblicher Vater, sondern den Serienvater. Und ja, und lädt ihn quasi auf diese angesagte Party an und man kriegt dann relativ schnell mit, dass da läuft immer, es ist eine kleine Insel, das ist Slowburn, ne? Da kennt jeder jeden und dann wird halt eine Party gefeiert und da kommen sie alle hin und das ist aber nun, wie es halt so ist, da laufen auch die Drogengeschäfte ganz gut ab dort auf der Insel und wir sehen, dass da auch ein Heimkehrer aus dem Knast wiederkommt, der Bruder des hiesigen Drogendealer, der ist ja nur offiziell nicht Drogendealer, sondern Partyveranstalter, da werden dann die Drogen wie bei Starbucks bestellt und man bekommt sie dann irgendwie geliefert. Gleichzeitig sehen wir aber dann auf dem Transfer, auf der Fähre, man muss halt, es ist eine Insel, man muss halt mit der Fähre dann das letzte Stückchen fahren, ist auch ein Autor, der eingeladen worden ist von der hiesigen Bibliothekarin oder Buchhändlerin, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Und sie verehrt ihn halt und er ist so der typische, also wie man sich so klischee-mäßig einen Schriftsteller vorstellt, ne? Die Koksnase, das Buch muss nächste Woche abgegeben werden. Er hat es schon fast fertig im Kopf, fehlt nur noch, dass es niederschreibt so ungefähr und er macht dann eine kleine Lesungstour auf dieser Insel und die Bibliothekarin oder Buchhändlerin, die hofft halt darauf, dass dieser kleine Ort damit eingeflochten wird und ja, die Agentin von ihm sagt ihm, naja, aber hör mal auf mit dem Koksen und er kippt dann auf der Nordsee das schöne, teure Koks in die weißen, schaumenden Wellen und versucht sich natürlich dann gleich wieder was Neues zu bestellen. Aber coole Szene, er ist dann bei der Frau da zu Hause und sie schenkt Wein ein und er leert das Glas erstmal auf Ex und merkt halt einfach, wie bieder da das ganze Umfeld ist und versucht halt irgendwie ein bisschen Party zu machen. Ihr merkt schon, das zeigt den Anfang noch nicht wieder, ne? Also da passiert noch nichts, was irgendwie darauf das Ende hindeutet, aber das kommt dann relativ schnell, denn wir sehen eine Segeljacht, die ein kleines Fischerboot, erstmal der niederrammt, so im Sinne von Titanic nicht, also ist ja kein Eisberg, aber macht das Ding halt nieder und die springen dann letzte Minute vom Bord und ganz am Ende dieser ersten Folge, glaube ich, war das, fährt das Ding dann auch auf Grund und man ahnt schon, irgendwas ist an diesem Boot, das dann dieses Inferno vom Anfang halt auslösen wird. Ihr merkt schon, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite möchte man natürlich, wenn man diese Serie schaut, übrigens, die läuft bei CDF in der Mediathek, könnt ihr dort nachschauen oder bei Arte, also es läuft unter CDF Neo, glaube ich. Einfach googeln, ist dort komplett verfügbar. Eine kleine, nette Serie, aber die schwankt so ein bisschen zwischen, ich möchte wissen, was für eine Katastrophe da ausbricht und diesem, ich sag mal, Teenie-Drama, das mir persönlich so ein bisschen auf den Zeiger geht. Also das ist so 50-50 nicht, also der ist noch überwiegend das Interesse an dieser Serie, aber sind so Sachen, wo ich sage, da bin ich einfach schon mittlerweile zu alt, das geht mich schon alles irgendwie, das interessiert mich nicht mehr, weißt du, dieses ganze vorpubertäre oder pubertäre Gezänke und Geränkespiele und sowas, da denke ich mir so, oh mein Gott, werdet erwachsen. Aber durch die Bank großartige Schauspieler, ne? Also allen voran Wotan Wilke Möhring und dann noch ein paar andere, die ich persönlich jetzt nicht unbedingt kenne. Wie gesagt, auch hat Erik schon gesagt, ein paar dänische Schauspieler, die da mitspielen. Man hat auch dann, wenn dann die Drogensiele unter sich so mitsprechen, sprechen die dann auch dänisch mit deutschen Untertiteln und alle, die dort auf der Insel sind, wie gesagt, kennt jeder jeden. Und der eine, der da aus dem Gefängnis wiederkommt, nach x Jahren Knast, der wird dann auch direkt vom Polizisten erstmal abgeholt und sagt, hier, also halt mal die Füße still, macht nichts mehr. Und das entwickelt sich dann langsam, baut sich so auf und ist eigentlich gut gemacht. Also insofern erstmal grundsätzlich Daumen hoch. So, und jetzt kannst du ja mal anfangen, wenn du mir vorhin schon nicht antwortest. Wie bist du drauf gekommen und was reizte dich an der Serie? Du hast es ja schon komplett durchgeguckt.
Also, drauf gekommen bin ich erstmal, weil mir das jemand auf Twitter tatsächlich empfohlen hatte, die Serie. Und der Jeff, der ja auch schon mal hier in der Sendung zu Gast war, der hatte mir das auch nochmal empfohlen, dass ich das mal gucken soll. Und ich habe es dann tatsächlich auch mal geschaut gehabt, obwohl ich ein bisschen Vorbehalte hatte, von wegen ja, ZDF-Serie und so. Ne? Und lief ja auf ZDF Neo, also doch nicht gerade so das größte Network, sondern okay, da laufen ziemlich viele coole Sachen. Aber was mich dann aber sehr gereizt hat, war, als ich gehört habe, dass Christian Alwart dahinter steckt, der so als Showrunner fungiert und als Erfinder der ganzen Geschichte. Der hat ja einen sehr, sehr guten Film gemacht, der heißt Antikörper.
Ja.
War auch schon mit Wotan Wilke-Möhring. Der hat zuletzt auf Netflix die Serie Dogs of Berlin gehabt. Die war ja nicht ganz so gut. War so ein bisschen abgekupfert von wie hieß es? Four Blocks. So
ein bisschen, ich weiß es mal, genau, Four Blocks, genau.
Ja, also das konnte dem ja bei Weitem nicht das Wasser reichen. Und ich mag den sehr, auch bei Steig nicht aus, ein Kinofilm, auch mit Wotan Wilke-Möhring. Ja, Pandorum hat er gedreht, den fand ich auch sehr gut. Ich mag den, also seine Art, das zu drehen. Und ich habe mich dann ein bisschen reingelesen und die Serie Slow Burn sollte eigentlich Slow Burn heißen, also langsames Abbrennen. Und er wollte damit quasi eine Katastrophe zeigen, die so langsam in eine Gesellschaft einsickert. Und die wurde angefangen zu drehen, als gerade in China die ersten Corona-Fälle bekannt geworden sind. Und deswegen dreht sich die Serie auch um ein, was haben sie hier, Taubengrippe-Virus? Ja, weil damals wussten sie ja noch nicht ganz so genau, um was es da eigentlich geht in China. Sie wollten das halt bloß auch mit zum Anlass nehmen und haben dann auch aktuelle Sachen mit eingeflochten. Also gibt es zum Beispiel so eine Stelle, wo einer sagt, ja, soll ich jetzt irgendwie Desinfektionsmittel trinken oder sowas? Und wie diese Pandemie nun auf diese Insel kommt, wo die Leute relativ abgeschottet sind und wie das so langsam einsickert in diese Gesellschaft und wie sich das überträgt, das sollte hier in dieser Serie dargestellt werden. Das fand ich halt sehr, sehr gut gemacht. Du hast jetzt schon Wotan Wilke-Möhring erwähnt. Ich fand auch nicht nur ihn jetzt so, den man vielleicht noch am ehesten kennt, auch in den ganzen Nebenrollen sind sehr viele bekannte deutsche Darsteller, die man schon in großen Produktionen gesehen hat. Zum Beispiel, es gab einen sehr erfolgreichen deutschen Film, der hieß Das schönste Mädchen der Welt und der Hauptdarsteller von dem Film spielt hier auch mit. Der spielt bei diesem, da ist so eine Gruppe von Sträflingen, von Häftlingen, die so ein Resozialisierungsprojekt auf der Insel machen sollen. Und der eine, ja, etwas stumme mit den dunklen Haaren, ja.
Ja.
Du weißt bestimmt, wen ich meine, der so ein bisschen introvertiert ist, wo keiner weiß, was ist mit dem. Das ist der zum Beispiel, den ich meine. Und auch so die anderen Darsteller, die da so rundherum sind. Ne? Es sind sehr viele bekannte deutsche Darsteller, die da mitspielen. Und ich finde das auch, ja, sehr, sehr schön gemacht. Es dauert erstmal ewig, bis es überhaupt losgeht, weil man denkt so, oh, hier über Pandemie und so, das geht bestimmt hier wie bei Outbreak im Film, so zack, einer niest, zack, der nächste, zack. Und, aber hier ist erstmal so, ich glaube, die ersten vier Folgen ist erstmal so eine Exposition der Figuren. Wen gibt es da so auf der Insel? Wie sind so die einzelnen Verbindungen untereinander? Bis dann überhaupt mal das, was du schon erwähnt hast, dieses Boot, was da gestrandet ist, wo offensichtlich Leute krank waren, und wo Jugendliche auf dem Boot waren und sich ein paar Sachen geholt haben und die sich dann offensichtlich angesteckt haben, wo das dann überhaupt erstmal zum Tragen kommt und Fahrt aufnimmt. Vorher passiert ja da noch gar nichts. Du hast ja nur erstmal eine Folge geguckt, habe ich gehört.
Ja.
Das heißt, da ist ja eigentlich noch nichts passiert. Ne? Das ist halt, die eigentliche Pandemie ist ja noch nicht losgegangen. Ne? Ist ja noch niemand krank bei dir, oder?
Naja, wie gesagt, nur am Anfang. Du hast ja am Anfang rennen sie halt alle rum, blutende Augen, irgendwie alles Chaos, dann die Armee, die da auf der Insel ist.
Ja, das ist halt so ein Foreshadowing, was genau da passiert. Aber die normale Handlung, die zieht sich halt erstmal ein bisschen. Deswegen Slow Burn. Also es brennt wirklich erstmal sehr langsam, das Feuer. Und kommt dann auch nicht besonders heftig, sondern das ist halt dann so, wie es uns alle erwischt hatte bei der Pandemie. Da gibt es halt dann, ja, welche, die denken, okay, in der einen Richtung könnte man damit umgehen. Dann gibt es welche, die denken, in der anderen Richtung könnte man damit umgehen. Manche wären ganz esoterisch, manche sagen, das ist alles Quatsch und ja, und bis hin zu irgendwelchen Masken tragen und sowas, was dann doch eher vernünftig ist und so, ist da eigentlich alles dabei. Und ich will mal nicht spoilern, wie es dann ausgeht und wie es weitergeht, aber auf jeden Fall gerade in der aktuellen Situation eigentlich eine absolut passende Serie, die man mal gucken kann. Und wie gesagt, ZDF Mediathek kann man ja kostenlos zugreifen, braucht man kein Netflix-Abo, ja, und nichts. Ne?
Also das tatsächlich läuft das super. Mich hat es auch so ein bisschen an dieses, kannst du dich daran erinnern, die deutsche Serie 8 Tage erinnert, so vom vom Stil halt irgendwie, ne? Man weiß, es passiert irgendwas und man wartet darauf, wie das passiert und du siehst halt, wie die Charaktere also miteinander agieren, interagieren und es ist schon gut gemacht. Und wobei ich glaube, das sind acht Folgen, sind das, die kannst du halt problemlos dann auch wegschauen. Das macht schon Spaß. Also das ist eine Sache, die vom, wie gesagt, wir bashen ja, also ich persönlich bin ja sonst ganz oft nicht so der Typ, der diese ganzen deutschen Serien guckt, weil sie halt oft dann irgendwie, weiß nicht, irgendwie so einen Touch von, weiß nicht, Deutschtum haben. Also das kann man nicht anders beschreiben. Und die hat halt schon irgendwas, wie gesagt, bis auf dieses Riverdale-Teenie-Moment, was da vielleicht so ein bisschen mitschwingt, hat es halt Drogenkriminalität, Streitigkeiten unter Brüdern, irgendwelche Ränkespiele innerhalb von Beziehungen irgendwie. Und das macht die Sache schon irgendwie attraktiv. Und ja, also von meiner Seite Daumen hoch. Lohnt sich das bis zu Ende zu gucken? Oder hast du dann am Ende das gedacht, oh, weißt du, die Auflösung ist dann doch eher so ein bisschen, oder was ist dieser rote Faden für dich gewesen bis zum Schluss?
Da sind ja mehrere rote Faden. Das ist ja einmal, wie geht's weiter mit den Strafgefangenen da zum Beispiel. Da ist ja einige Brisanz drin. Dann, wie geht's weiter mit der jungen Frau und ihrem Lover da, der der Lehrer ist, ja, also das ist ja auch eine verbotene Affäre, was sie da hat, weil sie überlegt dann auch zum Beispiel, ob sie das Kind abtreiben lässt, was aber nicht so einfach geht, weil sie ja noch minderjährig ist. Da muss also ein Elternteil mit dabei sein und die Eltern, also die Beziehung ist auch nicht mehr so die beste, will ich mal jetzt spoilerfrei nur so sagen.
Oh ja, die Mutter, also, die war ja ganz seltsam. Also die Tochter ist gefühlt ein paar Tage nicht da, hat dann kein freundliches Wort übrig, ne, hatte ihr Business Meeting und sagt dann nur, ja, kannst du bitte mal noch das Kind holen und das erledigen und das machen irgendwie und tschüss. Da dachte ich mir auch so, mein Gott, also Love is in the Air.
Die Geschichte, ne? mit dem Schriftsteller.
Ja, super. Ja,
diesem Fangirl, nenne ich es jetzt mal, ja, die ihn dann einlädt und so. Und da sind halt so viele parallele Geschichten und da trifft halt dann diese Pandemie dort ein und da gibt es eigentlich nicht so die rote Geschichte, den roten Faden in der Geschichte, sondern das sind halt eher so, wie gehen die einzelnen ja, Charaktere, die einzelnen Handlungsstränge, wie wirkt das jetzt auf die ein, was da passiert. Und ist ja dann auch noch so, zum Beispiel bei diesen Sträflingen, die da resozialisiert werden sollen, die sind ja zum Beispiel auf der Insel nicht gut angesehen. Ja, man will die ja eigentlich nicht dort haben, weil man sagt, das ist ja, die sind kriminell und die sollen da weg und sonst was alles. Und da bildet sich dann auch so eine Bürgerwehr und da sind schon deutliche Anleihen von irgendwelchen Idioten, die gegen irgendwelche Flüchtlingsheime demonstrieren und sowas erkennbar und so. Da ist sehr, sehr viel drin in der Serie. Und da kommt halt dann zusätzlich eben noch dieses ganze Thema mit der Pandemie dann dazu. Und ja, Christian Albert, der schafft es halt auch immer, das auch so, ja, nicht Fernsehfilm, Fernsehserien-like zu erzählen, sondern das auch so darzustellen, dass es wirklich so eher so kinomäßig, kinematografisch wirkt dann auch die Bilder. Ja, da mögen zwar die Storys ein bisschen Riverdale-mäßig sein, wie du sagst, also manche jetzt gerade bei den Kids, aber so wie es erzählt ist und wie es dargestellt ist, ist halt nicht so diese typische Fernsehkamera und die typische Regiearbeit. Das finde ich halt immer ganz angenehm. Mag ich sehr. Kann ich empfehlen, tatsächlich. Also von mir bekommt Slowburn 8 von 10 Punkten.
Bei mir sind es 7, aber ich habe es halt in Relation zu den anderen drei Serien auch genommen. Da fand ich die andere, White Lines, die dann am Ende noch besprochen wird, von den Bildern halten, irgendwie ein Ticken, wie soll man sagen, interessanter. Aber das liegt vielleicht auch einfach an der Location. Ne? Also die Nordsee ist jetzt nicht so das, also die Nordsee ist toll, ne? Also darf man gar nicht. Aber wenn ich jetzt den direkten Vergleich zwischen, sagen wir, übertrieben jetzt Karibik und Nordsee habe, hat natürlich die Karibik ein ganz anderes Flair. Und so ist es wahrscheinlich bei den zwei Handlungssträngen auch.
Und man weiß halt nicht, also es können halt durchaus auch Major Deaths passieren, ne, in der Serie. Ne? Ich will jetzt mal da nichts sagen, ne, aber die ist zwar insgesamt, hat er in einem Interview gesagt, ist die auf 4 Staffeln ausgelegt, die Geschichte. Das heißt, könnte also sein, dass es da noch irgendwie weitergeht, dass sie dann nach Corona wieder anfangen mit Drehen und dass da noch irgendwas kommt. Aber man weiß halt nicht, wer wird dann überhaupt noch dabei sein. Ne?
Also die ist, die 8 Stunden sind zwar vorbei, aber es ist noch nicht alles erzählt quasi. Also
8 Folgen, ja.
8 Folgen.
Ja, Folgen, ja. Ja, ja, also da ist schon noch einiges offen, ne, was da noch passieren kann. Also sind jetzt nicht alle Handlungsstränge zu Ende geführt, muss man so zu sagen. Aber wie gesagt, ist nicht gesagt, dass jeder bis zum Ende durchhält.
Es kann nur einen geben, so Battle Royale mäßig.
Nee, das auch nicht, aber...
Na gut. Also von uns Daumen hoch, Alex hatte das auch. Insofern können wir mal einfach jetzt die Bewertung quasi voranschieben von Alex. Ihr findet die auch auf fortsetzungfolg.net. Der war wie ich ganz angetan und ich denke auch, dass es eine Serie ist, die er dann am Ende durchgucken wird, die ihm ganz gut gefallen wird. Also Daumen hoch. Einer, machen wir gleich einen fließenden Übergang zur nächsten Serie, denn die hat uns Erik ans Herz gelegt. Die läuft gegenwärtig in der ersten Staffel auf Sky und hat mich ein wenig abgeschreckt am Anfang. Das liegt aber einfach daran, hat Erik aber schon gesagt, ne, die geht ein bisschen länger. Der Pilot, der ging, glaube ich, dann auch Spielfilmlänge, 90 Minuten. Aber diese 90 Minuten, die sind halt tatsächlich gefüllt wie ein Kinofilm. Also die haben, ja wie gesagt, ich sag jetzt mal Spaß gemacht, ne? Also da möchte man dranbleiben. Die werde ich auch definitiv zu Ende gucken, weil einfach grandios. Und Erik wird uns vielleicht mal kurz versuchen, in wenigen Sätzen oder wenigen Momenten vorzustellen, worum es denn bei Gangs of London geht. Bevor er anfängt, ein Wort zur Eröffnungsszene. Also wenn ihr das guckt, die erste Minute, wenn man so die Skyline von London sieht, großartig gemacht. Also fand ich echt extrem gut. Also nicht nachher, was in dieser Skyline passiert, aber so diese Eröffnungsszene, die hat mich schon, das ist so eine Serie gewesen, in den ersten Sekunden tatsächlich richtig gepackt. So, Erik, jetzt halte ich die Klappe.
Ja. Das sehe ich genauso. Es gibt so viele Serien, wir gucken ja auch viele, viele Serien hier und da ist ja manchmal so, boah, da hast du eine Folge geguckt, dann denkst du, oh, was will die Serie jetzt von mir? Da gab es kein Magic Moment, wo du gesagt hast, boah, da hat mich die Serie jetzt aber voll erwischt an irgendeinem Punkt oder ich habe sehr gelacht und habe jetzt quasi, die Serie hat jetzt mein Humorzentrum getroffen oder mein, was weiß ich, Zentrum, keine Ahnung. Und dann gibt es so Serien, da schaltest du in die erste Folge rein. Die hatte ich hier auf Sky, hier in der Online-Mediathek konnte ich das da gucken. Und dann guckst du da die erste Minute und denkst, wow, was ist denn das? Ne? Weil ich, ja, kann man eigentlich die erste Szene mal erzählen? Vielleicht?
Ja doch, muss man, weil die siehst ja, du sowieso komm. Innerhalb der ersten Minute insofern.
Es fängt erstmal damit an, dass man die Skyline auf dem Kopf sieht. Ja? Also die ist quasi am oberen Teil des Bildschirms. Und ich dachte schon, oh, stimmt ja irgendwas nicht mit meiner,
genau.
mit meinem, hier mit dem Online hier. Ich dachte, ist da irgendwie was eingestellt, dass es irgendwie gedreht ist, das Bild oder sowas. Und dachte ich, naja, ich warte mal ab, vielleicht passiert da noch was. Und dann passiert aber erstmal gar nichts. Ja? Man wird unruhig, was ist jetzt? Und irgendwann sieht man dann, ah, okay, wir gucken jetzt gerade durch die Augen von jemandem, der kopfüber an der Seite von einem Wolkenkratzer hängt und um sein Leben fleht. Und oben steht jemand, den muss er da überreden, dass er noch am Leben bleiben kann und so. Mehr will ich jetzt mal nicht verraten. Und das ist schon so eine gute Szene, wo ich dachte, okay, also ich gucke auf jeden Fall hier diesen Pilotfilm, schaue ich auf jeden Fall, weil ich will wissen, was und wie. Und wenn die schon alleine in der Auftaktszene so viel Ideen reinpacken, so eine coole Kameraarbeit, so ein starkes Schauspiel auch von dem Typen, da dachte ich, okay, das kann jetzt, also entweder es fuckt dann total ab und wird total schlecht, aber ich hatte eigentlich gute Hoffnung, ne? Ja, ich hatte eigentlich gute Hoffnung, dass es noch halbwegs das Niveau hält. Und wir erfahren dann relativ schnell, dass von so einem jungen Mann wurde der Vater mehr oder weniger aus Versehen umgebracht, muss man fast sagen, von zwei Aushilfsgangstern, die da irgendwie einen kleinen Auftrag bekommen, so kleine Hilfsgangster, die kriegen gesagt, ja, geh da mal hin und mach da mal ein bisschen Rabatz und so. Und die wissen dann gar nicht, dass sie dann aus Versehen gerade so richtig den ganz großen, den Paten von London sozusagen gerade erschossen haben. Der wird übrigens gespielt von Colm Meaney, den wir kennen könnten oder den die meisten vielleicht am ehesten mit seiner Rolle in Star Trek identifizieren, wo er den Miles O'Brien gespielt hat, war bei TNG und bei Deep Space Nine so ein bisschen so eine unbeliebte Rolle, aber der war halt immer da irgendwie so ein, und der spielt hier diesen Paten und das ist jetzt nicht nur eine kurze Rolle, die er spielt, obwohl er ja relativ schnell am Anfang, sondern er tritt in sehr, 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 sehr vielen Rückblenden auf, wo dann erzählt wird, was ist da alles vorher passiert und wer hat da mit wem geklüngelt. Und deswegen kann man den durchaus die Credits geben für die Serie. Und es geht aber eigentlich mehr oder weniger um einen seiner Söhne, der so die Nachfolge antritt. Und der haut erstmal mit der Hand auf den Tisch unter seinen ganzen Gangster-Verbündeten, die so aus verschiedenen Fraktionen bestehen. Also da gibt es irgendwelche Pakistanis, dann gibt es Kurden, dann gibt es, weiß nicht was alles, also irgendwelche Nigerianer und sonst was. An alle hängen irgendwie an diesem Gangster-Paten, an dieser Familie dran und jeder partizipiert da ein bisschen davon. Die einen verticken Drogen, die anderen bauen mit Schwarzgeld irgendwelche Gebäude oder waschen Geld für andere und so. Alles ist so im Fluss drin und er haut aber erstmal mit der Faust auf den Tisch, sagt, okay, jetzt passiert hier erstmal gar nichts, ja, also ihr geht nicht mehr euren regulären Geschäften nach, ja, ich verhänge ein Embargo für die Stadt, es kommen keine Drogen mehr rein und ich will auch nicht, dass jemand von euch hier Drogen reinbringt, sondern ihr setzt alle eure Ressourcen ein, den Mörder meines Vaters zu finden, bevor hier wieder das reguläre Geschäft losgeht. Mit dieser Ansage hat er aber losgetreten gleichzeitig, dass natürlich manche doch ja durchaus Geld verdienen möchten und dann andere Kanäle finden, wie sie eben dieses Geld verdienen können. Und das führt dann teilweise auch dazu, dass sie ja quasi die Lieferketten der anderen Fraktionen irgendwo angreifen, korrumpieren oder ausrauben. Und es beginnt ein riesiges Hauen und Stechen. Und jeder versucht da irgendwie nach oben zu kommen, aber jeder versucht so nach außen hin so zu wirken, als unterstützt er den aktuellen Chef schon noch irgendwie, damit keiner irgendwie in Ungnade fällt, weil der ist auch nicht gerade zimperlich, also der geht auch über Leichen. Und zusätzlich werden da noch sehr viele Geschichten mit aufgemacht, eben von diesen einzelnen Fraktionen, wer da mit wem, was, wieso, warum, weshalb und was da die Vorgeschichte ist. Und wir sehen dann auch noch so einen Mann, der wird gespielt von, jetzt muss ich mal ganz kurz den Schauspieler raussuchen, ist das der hier, Lucian Msati, das ist nicht der, Moment, das war der andere, der Papa Isidio ist das, glaube ich, wenn ich mich da recht erinnere, oder? Also der eine, da ist nämlich so ein Undercover-Polizist noch mit involviert, der, Entschuldigung, Sope Dirisu heißt der Schauspieler. Und der, ja, ist halt Undercover-Polizist und schafft es relativ schnell, seine Dienste irgendwie anzubieten und kommt da so durch ein paar Umwege jetzt plötzlich so, dass er wirklich ganz nach oben mitkommt und muss dann teilweise auch sehr, sehr heftige Drecksarbeit erledigen, damit er nicht auffliegt und so. Und ja, ich habe jetzt die ersten 4 Folgen erstmal nur geschaut. Die erste Folge geht ja 1,5 Stunden.
Ja, das stimmt.
Die weiteren Folgen sind dann so ein bisschen normales, in Anführungszeichen normales Maß, also dann irgendwie so, ich glaube so zwischen 50 und 60 Minuten ungefähr, also nicht keine 1,5 Stunde mehr. Also ich glaube, das erste ist so eine Doppelfolge, damit man richtig reingesaugt wird und das wird einfach immer abgefahrener, es ist extrem brutal teilweise.
Vor allen Dingen diese 90, ich bin ja sonst einer, der relativ schnell einschifft, diese 90 Minuten, die werden zu keinem Zeitpunkt langsam und keiner dieser einzelnen, sagen wir mal, Handlungsstränge wirkt irgendwie, also für mich jetzt mit an den Haaren herbeigezogen. Man muss zwar, das hat Erich noch gar nicht gesagt, manchmal echt schlucken, gerade dieser Undercover-Cop, dieser Elliot, also in der Serie heißt der Elliot, wenn der kämpft und wir kämpft so, ne, also das ist schon Knochenbrecher vom Feinsten, deswegen sage ich, also diese Serie macht Spaß, ist vielleicht der falsche Terminus, sondern das ist schon, weiß ich nicht, wie beschreibt man sowas? Das ist so eine typische
Krimi. Ja, das ist so eine Mischung Drama aus Sopranos und Game of Thrones. Es sind auch sehr viele Schauspieler von Game of Thrones dabei. Wird der geneigte Zuschauer auch erkennen, wer da alles so mitspielt. Ja, ist halt eine Mafia-Geschichte mit Game of Thrones typischen Ränkespielen, wenn ich es mal nennen möchte. Und du hast eine Folge geguckt, ne?
Ich habe nur die erste bis jetzt gesehen. Wie gesagt, war ich die relativ kurzfristig gesehen.
In der zweiten Folge gibt es eine Szene, da sind die in so einem Trailerpark. Und ich meine, wir reden hier immer noch von einer Fernsehserie, ne? Es ist jetzt auch keine, ich sag mal, es ist jetzt keine Top-Netflix-Serie, irgendwie House of Cards oder eine, wo wahnsinnig viel Geld reingesteckt worden ist. Das ist, glaube ich, hier eigentlich nicht so. Ich glaube, bei so einem neuen Franchise, wenn sie sagen, hier Gangs of London, hier, keine Ahnung, mal gucken, wie das geht. Ich glaube nicht, dass da das Budget sehr, sehr, sehr hoch war, sondern das war schon ordentlich, aber jetzt nicht in den Bereich von Game of Thrones oder so. Da gibt es Also die Kämpfe, die sind sowas von gut choreografiert und gehen sehr lange auch. Normalerweise hast du in Serien irgendwas so, ja, Kampfszene, zack, zack, zack und dann, ja, der gewinnt, so. Aber hier ist es so, hier wird es richtig zelebriert mit richtig guter Kampfchoreografie. Das macht einfach wahnsinnig Spaß, das anzuschauen. In der zweiten Folge gibt es eine Szene, da sind die in so einem Trailerpark. Und in diesem Trailerpark, also wirklich ganz, ganz viele so Wohnwagen, wo irgendwelche Leute drin sind. Und da gibt es dann so ein Shootout, wo wirklich irgendwie so zig Leute auf andere Leute schießen. Und normalerweise, insbesondere bei Serien oder bei schlechten Filmen, verlierst du schnell den Überblick. Wo ist jetzt wer? Wer schießt da jetzt gerade auf wen? Wer ist jetzt der Gute? Wer ist der Böse? Irgendwie schießt alles und irgendwas liegt in die Luft. Aber hier hast du halt immer noch die Übersicht. Du weißt genau, wer gerade wo ist. Wer schießt gerade auf wen, wer versucht sich wo zu verstecken, das ist wahnsinnig schwierig so rüberzubringen und da wurde sehr viel Wert drauf gelegt und ich habe jetzt auch, ich glaube in der dritten Folge gibt es auch nochmal so eine etwas andere Szene mit so einem starken Kampf, wo es wahnsinnig gut, da wird die Backstory von der einen Kurdin erzählt. Es ist absolut beeindruckend, diese Kampfszenen, es sind zwar teilweise ultra brutal dann.
Ja, also da musst du manchmal ganz schön schlucken.
Ja. Gut, in der ersten Folge war jetzt da noch nicht so viel, also da passieren dann noch Sachen so mit Bolzenschussgeräten und mit irgendwie mit so einem Sniper, der jemanden, also absolut irre, was die da so rüberbringen, also ist nichts für Zartbeseitete, die Serie, aber auch diese Gangstergeschichten, ja, wie die da so miteinander umgehen und wer da mit wem und politische Spielchen und dann ist ja auch der eine noch, der für den Bürgermeister kandidiert und so und ach, das ist total irre da, total irre diese Serie.
Und aber es ist so, es ist irgendwie so, ich sag mal, lebensecht, also das, und ich glaube, also wenn es nur ein Bruchteil so abläuft in diesen Gangs, wie es in dieser Serie abläuft, und es wird wahrscheinlich noch viel schlimmer sein in Realität, da möchtest du nicht reingezogen werden, nicht zufällig und möchtest du nicht dabei sein, weil dann kommst du nicht mehr raus. Es ist schon echt beeindruckend gewesen, was da so abgeht und mit welcher Brutalität und auch von Charakteren, wo du am Anfang gar nicht denkst, ja, weißt du, der wird schon der Bessere, der Gute sein, in Anführungszeichen. Und dann stellt sich heraus, oh nee, der ist doch nicht so gut, wie du denkst. Und das wird echt richtig gemein an der Stelle.
Und ja, ich glaube, was auch sehr stark dazu beiträgt, dass es so irgendwie so lebensecht wirkt, ist, dass als Hauptdarsteller wurden hier keine Gesichter genommen, die man schon tausendmal gesehen hat. Sondern das sind halt irgendwie so, weiß nicht, also wenn du den Hauptdarsteller... Das ist völlig teilweise irgendwie sehr ausdruckslos, das Gesicht oder so. Aber wie der das spielt, ist einfach großartig. Ja, es ist jetzt nicht, dass sie irgendjemand zum Beispiel Clive Owen oder sowas genommen hätten, ne, als Hauptdarsteller, wo du sagst, ja, okay, das ist jetzt Clive Owen. Sondern die haben halt wirklich so den Typ von nebenan genommen, der das spielt und das macht es irgendwie so nahbar. Plus diese ganzen, was ich vorhin erwähnt hatte, mit Game of Thrones Darsteller, die sind halt so in Nebenrollen irgendwo versteckt. Ja, da ist dann die Mutter, das war die von Red Wedding, glaube ich. Das ist Wahnsinn, die Serie. Also hätte ich nie gedacht, dass mich das so reinsaugt. Aber es ist auch wahnsinnig gut gedreht. Echt, absolut irre. Ist ja von Gareth Evans zum Beispiel mit erfunden. Und der hat ja zum Beispiel The Raid 2, weil du den Film Namen kennst. Ja. Oder The Raid. Ja, ist auch wahnsinnig gut choreografierte Kampfszenen. Und das sieht man halt hier auch. Ja, das spiegelt sich da wieder.
Ja, das ist halt das. Es ist halt so eine gelungene Mischung tatsächlich aus allem. Ne? Das ist nicht nur platter Kampf oder so Action, kein nur Actionfilm, sondern da ist halt auch ein gutes Drama dahinter. Gerade so diese Background-Geschichte um Elliot, also diesen Undercover-Cop, was der so alles hat, ist zwar auch so ein, also gerade so am Anfang, wie gesagt, bei mir so ein bisschen unglaubwürdig. Ne? Der löst halt das Problem, also wer ist der Mörder quasi in der Pilotfolge relativ schnell. Das bemängelt ja auch dann der Sohn des ehemaligen Paten, der halt den Mörder unbedingt finden will. Das heißt, wir stellen hier in Anführungszeichen schon die ganze Stadt seit einem Monat auf den Kopf. Ist nicht ganz so, ne? Also und haben nichts erreicht und du machst hier in 24 Stunden alles stadtklar. Du bist doch eh einer, der uns verraten will oder du bist ein Spitzel oder was auch immer. Und hält ihm quasi die Pistole an den Kopf und ja, weiß nicht. Also das ist so ein Moment, wo du sagst, entweder glaubst du, da ist ein Spitzel und drückst ab und lässt dich nicht nochmal belatschern, dass es doch kein Spitzel ist irgendwie. Und dann stellt sich natürlich heraus, man ahnt es schon, dass er eben für die Cops arbeitet als Undercover-Agent. Und das trotzdem plausibel. Wobei ich mich halt frage, weiß nicht, ob das später noch kommen wird. Man sieht nachher seinen Vater, also den Vater des Undercover-Cops und man hat kriegt so ein Gespür dafür, warum er das überhaupt macht, also was seine Motive sind, Beweggründe und du hast irgendwie in dem Moment zumindest keinen, der ihn beschattet oder verfolgt irgendwie oder irgendwie auf der Lauer ist oder guckt, was ist denn eben mit dem. Aber trotzdem, das sind so Kleinigkeiten, die minimal da irgendwie vielleicht am Lack kratzen, aber insgesamt diese neuen Episoden, die sollte man sich geben. Ob es da eine Fortsetzung geben wird, weiß ich gar nicht. Wie gesagt, hat keiner von uns hat bisher das Ende gesehen, aber was man bisher gesehen hat, wenn Erik sagt, das läuft genauso gut weiter. Manchmal ist ja so, du hast so einen Piloten und der überzeugt.
IMDb steht schon eine zweite Staffel mit,
steht schon da.
Also als Platzhalter, ja.
Dann bin ich echt gespannt.
Machen sie meistens dann, wenn schon irgendwas angekündigt ist.
Also hier definitiv Daumen hoch. Eine hochkarätige Serie, die, wie gesagt, einziges Mango, sie läuft auf Sky, aber dort müsst ihr euch halt so ein Probe-Abo oder irgendwo vergünstigt. Gibt es immer mal welche Aktionen, mal da abschließend reinschauen. Wie gesagt, keine Affiliate-Links.
Sky sucht Ticket, glaube ich.
Oder Sky-Ticket.
Sky-Ticket kann man doch monatlich irgendwie oder bestimmte Sachen nur.
Sucht
aber
euch was aus.
Aber ansonsten Sky an sich lohnt sich ja auch. Ich meine, wenn man, ja, da gibt es so günstige Abos, man gibt so viel Geld für irgendwelchen Quatsch aus, dann kann man ruhig mal fürs kleinste Paket hier mit Serien und so, ist da glaube ich irgendwie 19 Euro oder so. Was ist das schon, ja?
Aber wir hatten ja schon mal
das irgendwie 3 Bier in der Kneipe
pro Monat. Amazon Prime, Netflix und die ganzen Streaming, man muss halt gucken, also ich sehe ja selber, wie oft ich einzelne Streaming-Plattformen nutze, also das muss jeder selber wissen, aber diese Serie lohnt sich, da müsst ihr halt gucken, ob ihr irgendwie eine Option für euch findet, wo ihr gegebenenfalls diese eine Staffel oder die eine Serie dann schauen können. Dauert meistens, wir hatten letztens auch irgendwas gehabt, das wollte ich auch noch erzählen, aber da weiß ich gar nicht mehr, welche Serie das war, das ist das Problem. Die hatten wir vor einem Jahr besprochen, mittlerweile kommen die jetzt auch im Free-TV, war denn das? Das war glaube ich dieses 8 Tage, das lief ja auch erst auf Sky und jetzt läuft das in der ZDF, ARD, keine Ahnung, irgendwo Mediathek.
Stimmt,
ja. Könnt da reingucken, bin ich nämlich darauf aufmerksam geworden, wurde im Radio, also Deutschlandfunk Kultur darüber gesprochen, dass das halt eine ganz, ganz gute Serie ist.
Von mir bekommt auf jeden Fall Gangs of London 9 Punkte von 10. Hat mir nämlich total gut gefallen. Also wenn es jetzt nicht noch, ich habe jetzt 4 Folgen geguckt, wenn es jetzt nicht noch total abfuckt in den letzten Folgen, dass ich meine Meinung irgendwie revidieren muss dann, weil da kommen noch 1, 2, 3, 4, 5, ja. Also ich habe noch nicht mal der Hälfte gesehen, ja. Deswegen, ja, ich hoffe mal, es bleibt so gut. Gefällt mir wahnsinnig gut.
Wollte ich gerade sagen, werden wir auf alle Fälle dann nochmal berichten. Also das werden wir dranbleiben und wenn wir dann durch sind, dann werden wir euch nochmal darüber informieren, wie gut dann diese Serie auch bis zum Ende gewesen war.
Alex hat seine Wertung noch gar nicht reingeschrieben. Vielleicht hat er es nicht geschafft. Die war doch etwas länger, der Pilotfilm. Ja, vielleicht hat er es noch nicht gesehen, aber es könnte definitiv was für einen Alex sein. Glaubst du nicht auch?
Ja, ja, definitiv. Also, ja, wenn er es nicht gesehen hat, wie gesagt, aber kann sein, ich mache meine Bewertung ja meistens auch kurz vor Aufnahme erst rein. Damit die möglichst neutral dann ist irgendwie.
Ja. Ich glaube, wenn ich einen Alex ein was von den heutigen Sachen richtig wärmstens empfehlen sollte, wo ich weiß, das könnte ihm gefallen, dann würde es, glaube ich, das sein. Ja.
Wobei könnte sein, weiß nicht, wenn er guckt ja oft mit seiner besseren Hälfte.
Achso, dass es dann zu brutal ist.
Ob das dann brutal ist. Also sollte man auch gucken, wenn die Kinder garantiert schlafen. Also wenn die dann mal so reinstolpern, ist vielleicht ein bisschen.
Ich habe es hier unten geguckt, weil
ungünstig.
Hier kann ich, habe ich Ruhe. Kann ich solche Zombie-Sachen und teilweise irgendwelche anderen Sachen gucken hier. Das hat ja nichts mit Zombies zu tun, aber
nee,
ich
meine, nee,
gewalttätigen Sachen und mit Zombies und irgendwelche Haie und sowas gucke ich hier bei mir unten.
Sicher ist sicher.
Ja. Ach gut, da habe ich noch einen kurzen Einwurf. Wenn wir jetzt eh noch ein bisschen Zeit haben, vielleicht kommt ja der Alex noch und stellt seine Serie dann doch noch vor. Ich habe nämlich die 2. Staffel geschaut von How to Sell Drugs Online Fast. Und? Hast du damals die erste eigentlich gesehen?
Nee, ich fand den Piloten ja schon nicht so berauscht. What? Also für mich jetzt. Ich war da
Ach,
nicht
shut
so.
Up, ey. Shut up. Du hast ja keine Ahnung.
Ja, das mag das sein. Da stehe ich auch zu.
Ach, gibt ja nochmal eine Chance. Die ist
ja?
super.
Ja, gut.
Also, ich habe How to Sell Drugs Online Fast, die 2. Staffel, geschaut. Ist nicht ganz so gut wie die erste Staffel. Aber das ist Gemecker auf extrem hohem Niveau, weil ich hatte wahnsinnig viel Spaß. Das sind wieder total irre Szenen drin. Manchmal ein bisschen zu überdreht und manchmal ein bisschen überschreiten sie ein paar Grenzen, die ich vielleicht lieber nicht überschritten hätte. Ich sage mal so Tiere, mehr sage ich jetzt nicht. die Leute werden das schon wissen, was ich meine. Und aber ansonsten ist es wieder total abgefahren und krass. Und es ist einfach so cool, dass aus Deutschland so eine Serie kommt. Und ich verstehe nicht, dass du damit nichts anfangen kannst. Ey, guck die mal.
Das ja, ich weiß auch super. Nicht. Irgendwie, vielleicht gebe ich nochmal eine Chance. Guck nochmal
die erste. Ja. Das geht doch immer nur 20 Minuten.
Ja, ich weiß, so. Das war nicht lang, aber irgendwie hat mich die erste nicht so abgeholt.
Ey, das ist so super, wenn die dann anfangen, da Drogen zu dealen. Und der Vater von ihm ist ja Polizist und so. Und aus seinem Kinderzimmer raus fängt er an, die Drogen zu verschicken und so. Und die Darsteller sind so super hier, der... Ah, herrlich. Wunderbar. Also ist extrem empfehlenswert. Zweite Staffel sind auch total irre Darsteller wieder mit dabei. Neue Darsteller auch. Und was ich auch geschaut habe, ich habe eine Serie komplett geguckt seit der letzten Aufnahme. Tja.
Ja.
Eine Serie, die nicht nur aus einer Staffel besteht, sondern aus ganzen 5 Staffeln.
Ja.
Und zwar heißt die Serie Ballers. Da hatte mir nämlich mein Kinocast-Kollege, der Chris, hatte mir die nahegelegt.
Na, Alex war ja auch so angetan davon, der hat ja auch immer geschwärmt davon.
Wir hatten ja damals drüber geredet, das ist bestimmt schon, weiß nicht, 5 Jahre her oder so. Da hatten wir damals so die ersten paar Folgen mal bekommen gehabt, irgendwie als Rezensionsdisc und da habe ich irgendwie so die 3-4 Folgen geschaut und es hat mich nicht so richtig gecatcht, wobei ich dachte, naja, spielt doch in Miami und ich mag eigentlich auch Dwayne Johnson und so, aber irgendwie hat es mich nicht so richtig gecatcht. Obwohl das auch von den Machern von Entourage war, die Serie, die ich sehr mochte. Und jetzt hatte mir der Chris gesagt, der hatte sich ja jetzt auch Sky das komplette Paket geholt, wo er auch diese Serienbox-Sets hat. Er hat gesagt, hey, da gibt es jetzt hier Ballers. Er fängt das gerade an mit gucken. Da habe ich gesagt, ja, erzähl mal, wie du es findest. Ich habe irgendwie nur so die ersten paar Folgen geguckt und mich hat es dann irgendwie verloren. Und er hat mir dann immer berichtet, oh, ich bin jetzt da und dort. Ey, das ist so cool und das ist so cool. Und da habe ich dann auch nochmal angefangen, ne? Hier Sky angeworfen. Und wirklich, ich muss sagen, die erste Folge, ungefähr bis dahin, wo ich es geschaut habe, war so, ja, naja. Und dann hat die wirklich Anlaufzeit gebraucht, die Serie. Und die hat dann wirklich Fahrt aufgenommen. Und die erste Staffel ist gegen Ende richtig, richtig gut. Und die zweite dann auch. Also wer es nicht kennt, Ballers handelt im weitesten Sinne um American Football. Allerdings ist American Football nur so am Rande. Eigentlich geht es hier um Dwayne Johnson, der nach seiner aktiven Karriere ins Geschäft einsteigt, so Finanzberatung für ehemalige Spieler macht oder für Spieler, die noch aktuell unter Vertrag stehen, damit die nicht ihr ganzes Geld verprassen. Man hört ja häufig, dass zum Beispiel Bundesliga-Stars, die mal viel Geld verdient haben, dass sie dann am Ende völlig mittellos sind, weil sie alles verprasst haben oder nicht ordentlich angelegt haben. Und die kümmern sich halt um Footballstars. Er zusammen mit Rob Corddry, den man aus diversen Filmen und Serien kennt, eher so aus Komödienrollen. Und das ist ja auch eine Komödie eigentlich, Ballers. Ist immer sehr lustig. So ein bisschen Dramedy.
Wie lang waren die Episoden? 20 oder 40 Minuten?
Ach, das sind auch nur so 20-Minuten-Dinger. Ja. So wie Entourage halt, ne? Und ja, er kümmert sich dann halt um die Stars und wir lernen am Anfang so ein paar Stars kennen und ich dachte so, ja okay, das geht jetzt darum, wie er den einen da managt und so, ne? Ja, geht's auch am Anfang so ein bisschen, aber dann nimmt es eine völlig andere Richtung und hat ein ganz anderes Thema zweite Staffel hat wieder ein ganz anderes Thema und es ist einfach echt gut gemacht. Die Chemie, die stimmt zwischen allen Darstellern, das funktioniert. Die Folgen sind kurz und knackig. Der Soundtrack ist wahnsinnig geil. Die Geschichten sind gut erzählt, die da drin sind. Das ist auch alles irgendwie schlüssig. Und ich kenne mich in American Football so gut wie gar nicht aus. Es sind auch viele Cameos drin, die wahrscheinlich von den Leuten gefeiert werden, die Leute alle kennen. Also ich kenne nur ein paar Leute da, vielleicht die bekanntesten, aber sonst auch niemand. Und das geht dann hin bis in der 5. Staffel, wo auch so das Thema E-Sports mit drin ist und auch wirklich, wo sie auch heiße soziale Eisen anpacken, zum Beispiel mit den Sportlern, die dann so gekniet haben, hast du ja bestimmt gehört, ne? Mit Black Lives Matter und sowas und wo sie auch gegen die Liga-Verwaltung und so extrem stark schießen in der Serie und wo sie wirklich alle heißen Eisen anpacken noch. Wahrscheinlich wussten sie, dass die Serie dann sie hören dann eh auf, ne? Und auch richtig schön zu Ende gebracht. Also ist eine ganz, ganz tolle Serie. Das hätte ich nicht gedacht. Also es kann manchmal echt täuschen, so der erste Eindruck. Das ging mir ja damals bei Dark auch so. Manchmal, je nachdem, auf welchen Fuß einen das erwischt, glaube ich.
Braucht es nochmal so einen Moment. Ja,
wenn man es vielleicht nochmal irgendwie mit ein bisschen Abstand nochmal versucht, dann erwischt es einen vielleicht dann in einer ganz anderen Stimmung. Deswegen vielleicht auch so als Hinweis an unsere geschätzten Hörer und Hörerinnen hier. es, wenn wir jetzt manchmal eine Serie besonders gut oder besonders schlecht besprechen, muss das ja nicht heißen, dass die wirklich gut oder schlecht ist oder dass ihr die auch sehr, sehr gut oder sehr, sehr schlecht findet, sondern das heißt ja nur, dass wir die in dem Moment, wo wir sie angeschaut haben, für uns das halt so war. Ne? Deswegen lasst ruhig mal Kommentare da, wie ihr das seht, und vielleicht bewirkt das ja dann auch manchmal, dass man sagt, oh, vielleicht gebe ich einer Serie später nochmal eine zweite Chance oder so. Hm. Also nur mal das so als Einschub, weil wir hier heute eh ein bisschen Zeit haben, weil der Alex ja noch nicht da ist. Aber jetzt hat sich noch nicht gemeldet, oder?
Nee, bei mir auch nicht. Insofern würde ich sagen, machen wir einfach jetzt noch
langsam
die letzte,
mal White Lines anfangen. Ne?
Die letzte Serie des Abends, des Podcasts. Ihr wisst ja gar nicht, dass wir am Abend aufnehmen. Wir können ja früh um 10, wir sind ja hier Vollzeitbeschäftigte von Fortsetzung.
Mitten in der Nacht sind wir gerade, ne?
Genau, die nächste Serie, die ist, machen wir zu zweit einfach, ist White Lines. Die hat uns Alex empfohlen. Der hatte auch gesagt, warum, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Irgendwie die Macher dahinter stecken, machen eine andere Serie. Kriegt man vielleicht noch nebenbei raus. Ich bin mir nicht mehr ganz...
War da nicht irgendwas mit Haus des Geldes oder so? Hat er nicht irgendwas, weil das auch eine spanische Serie ist? Irgendwas
war doch da. Haus des Geldes könnte sein. Aber wie gesagt, da würde ich jetzt im Trüben fischen, will ich jetzt auch nicht gar nicht irgendwie sagen. Jedenfalls eins vorweg, diese Serie, da wird es nur diese eine Staffel geben. Da ist, die ist quasi... nicht verlängert worden, man könnte auch sagen abgesetzt, aber nee, sie ist eigentlich nur nicht verlängert worden. Und sie macht zumindest, habe ich auch nur den Piloten geguckt, Alex hat glaube ich komplett durchgeguckt, deswegen wäre es interessant gewesen, was er dazu sagen hat. Spielt eine Hauptdarstellerin mit, die Laura Haddock, die ich von How Not to Live Your Life kenne und ja. Die ich halt schon mal mag und
super.
Die da einfach... genial.
Oh, Not to Live Your Life, super Serie,
ja,
kann man auch nochmal empfehlen.
Ich weiß gar nicht, ob das irgendwo gestreamt wird, aber wenn nicht, dann guckt bei YouTube, also die ist großartig. Ich weiß gar nicht, ob der Hauptdarsteller noch was macht, wir haben ja ein bisschen Zeit, vielleicht gucke ich hinterher nochmal ganz kurz, ob der noch was...
Doch, den habe ich letztens irgendwo habe ich den gesehen, letztens, ja. Da habe
genau.
Ich noch gedacht, Mensch, woher kenne ich ihn denn? Ah ja, das war das, der...
Der ist jedenfalls, der ist einfach, der Hauptdarsteller, von dem wir reden, der hieß, wie hieß denn, Dan Clark, ne? Der hat auch
Dan
das.
Dan Clark.
Genau. Großartiger Typ. Ja, egal. Ich laber schon wieder rum. Also, White Lines spielt auf Malle. Und die Eröffnungsszene hat so ein bisschen was von.
Darf ich dich korrigieren? Ich glaube, es ist Ibiza.
Ja, Ibiza. Ja, aber die geht doch nochmal nach Mallorca dann.
Ich glaube, es ist Ibiza.
Warte mal, gibt es denn hier irgendwo? Egal.
Weil das doch geht um die DJ-Szene da auf Ibiza und so. Das war doch
gut.
So die Party-Szene.
Also, ja, aber ist ja quasi, ihr wisst schon.
Ist auch eine Baleareninsel.
Ja, irgendwie, darfst nicht hin momentan, glaube ich. Ist alles zu Corona-mäßig. Oder nee, ist Risikogebiet. Man darf zwar hin, aber man muss damit Einschränkungen rechnen. Nee, also White Lines, die Öffnungsszene ist so ein bisschen ägyptische Ausgrabung. Ne? Da gehen so Touristen durch die Wüste und dann guckt so eine Hand aus.
Nee, es hat doch stark geregnet gehabt. Da gab es doch, wurde am Anfang erklärt, da gab es die stärksten Regenfälle seit irgendwann. Und das war doch irgendwie genau. Und da wird eine Leiche freigelegt, so eine halb mumifizierte Leiche. Und man sieht dann, okay, die muss da schon sehr, sehr lange liegen. Und man bringt die dann in die Gerichtsmedizin. Und fandst du auch, dass die extrem nach Puppe aussah?
Ja, na klar. Deswegen sage ich ja, erst so ein Pharao-Mumie, die da hingelegt worden ist.
Vor allem, der hatte da noch so ein Tattoo. Ja. Das sah aber richtig aus, als hätten sie da auf so eine Puppe mit Edding dieses Ding da drauf gemalt. Also, das war für mich unfreiwillig komisch. Also da habe ich schon fast gedacht, oh Gott, was kommt jetzt?
Beziehungsweise auch das Armband alles noch dran. Also wir nehmen ein bisschen vorweg. Also wie gesagt, man findet da eine
Eine Mumie
und dann springt man im Prinzip zu dieser Laura Haddock, Zoe, zurück und jetzt mal Spoiler, wie sich herausstellt, ist das ihr Bruder, der vor Jahren, 20 Jahren ja. Nach Ibiza, wo auch immer hin, ist und sich quasi von der Familie aus, wo kommt die aus Manchester, also irgendwo aus England
ja,
jedenfalls,
genau.
Und wollte sich da quasi selbst verwirklichen, also quasi so ein bisschen den, ich sage es mal, Hippie-Traum, der war so DJ, der hat aufgelegt in den Clubs irgendwie und dann riss irgendwie in Anführungszeichen einfach der Kontakt ab und die Tochter, also die Schwester wusste nie, was mit ihrem Bruder war, hatte dann auch psychische Probleme, also hatte versucht irgendwie wieder reinzukommen in die ganze Geschichte und jetzt taucht quasi diese Leiche auf, sie identifiziert das und dann wollen die aber auch nicht ermitteln, die ortsansässige Polizei, weil es alles irgendwie schon so lange her ist und weil es irgendwie nicht so ganz klar ist irgendwie und dann nimmt sie das Gesetz oder das Schicksal in ihre eigenen Hände, reist nach Ibiza ganz alleine, ohne ihren, was war das, der Freund oder sowas, der lässt sie auch einfach mal und sagt, hier, pass auf, aber ja, komm heil zurück, ansonsten bring bitte einen Rollstuhl mit, weil sonst schlägt mich dein Vater hier quasi zum Krüppel. Naja, und wie sich herausstellt, kennt sie von der, sagen wir mal, der hiesigen oder der dortigen Clubbing-Szene so einen DJ, der damals mit ihrem Bruder quasi ausgewandert war, nenne ich es mal so jetzt, und der immer noch DJ ist und dort auflegt, aber gleichzeitig, und das war so lustig irgendwie, die hiesigen Drogengeschäfte dort ankurbelt, also mitmacht, ne, so irgendwelche Taucher werfen irgendwas ab, der kommt mit seiner hier Gummibanane da an, die laden es auf und dann passiert in der ersten Folge, glaube ich, auch nur eine Kleinigkeit, man will dort ein Casino machen und der dortige Kingpin, nenne ich ihn mal so, der sagt, pass auf, es dürfen keine Drogengeschäfte mehr auf Ibiza stattfinden, es muss alles eingefroren werden und dann kriegt der eine Lieferant quasi seinen Koks nicht los, schmeißt ihm diese gelbe Gummibanane über den Zaun, reißt unten ein so ein Tütchen auf und unser zweiter Protagonist, der zieht da quasi so eine weiße Linie über den ganzen grünen Rasen, unfreiwillig komisch oder soll komisch sein wahrscheinlich. Die Hunde sind dann auf dem Trip, die er hat und es ist irgendwie ja lustig. Also hanebüchen komisch und irgendwie. Und jetzt kommt's im Prinzip, kleine Anlehnung an Gangs of London. Ne? Dort ist halt auch so ein Drogen-Patenkartell irgendwie, ne, die da alles unter Kontrolle haben. Da werden Sexorgien gefeiert, da wird irgendwie alles möglich gemacht, was geht und gleichzeitig eben diese Clubbing-Szene, die da DJ, die aufgelegt wird und dann ist eben unsere Zoe mittendrin und versucht eben zu ermitteln, sieht aber gleichzeitig, und glaube, das ist dann auch die Endszene, wie jemand ankommt, also der eigentlich ältere Pate, also der Vater, der Pate, möchte wissen, wer diese Leiche da quasi ihm in den Hinterhof gelegt hat und versucht zu ermitteln. Der Jüngere, der Junior und dessen Mutter und die Frau von dem Alten möchte halt immer noch irgendwie da versuchen ranzukommen und irgendwie was, ja, dieses Geschäft am Laufen zu halten. Und dem Alten interessiert eigentlich nur, warum jetzt der Typ da hinten vergraben worden ist. Wahrscheinlich weiß ich nicht, ob es der frühere Geliebte war, ob es da irgendwas noch geben wird, weiß ich nicht. Jedenfalls, das entwickelt sich so langsam und es ist so eine Mischung aus, naja, ein Hauch Komik, die da mitschwingt und eben dieser knallharten Ermittlungsgeschichte über Drogen und Totschlag und Töten und Leichen entsorgen, die aber unfreiwillig, also die Spaß macht irgendwie. Ne? Das ist das Gleiche wie beim Anfang, die ist irgendwie unterhaltsam, man will wissen, wie es weitergeht. Könnte, da sie nicht verlängert worden ist, vielleicht hinten raus ein bisschen abflach, vielleicht ist die Geschichte auch durcherzählt, ich weiß es nicht, kann ich euch insofern nicht sagen, weil ich es nicht zu Ende gesehen habe, aber ist ansprechend, sieht optisch auch immer ganz gut aus, da merkt man dann so, dass es eben keine amerikanische Serie ist, ne? dann wird halt oben ohne getanzt, da werden Sexorgien quasi vor laufender Kamera, also jetzt dezent, ganz soft, gefeiert, gemacht irgendwie und da ist die, ach ja, von dem einen, der quasi da der DJ ist, den die Zoe aufsucht, dessen Frau, der lebt ja quasi, lebt ja geschieden oder zumindest in Trennung, hat zwei Kinder jedenfalls noch und dessen Ex-Frau, sage ich mal jetzt, die ist da die hiesige Sexorgien-Veranstalterin irgendwie, aber auch irgendwie ganz skurril, sehr, sehr aberwitzig, also weiß nicht, mich hat es irgendwie gut unterhalten, sage ich mal so. Erik, wie sieht es bei dir aus? White Lines, ist das was für dich gewesen?
Ich weiß nicht, also so hundertprozentig noch nicht. Ich habe erstmal nur eine Folge ja geschaut gehabt. Es ist einerseits dieses Abgefahrene, reizt mich schon irgendwie, das weiter zu gucken. Diese Story an sich, das ja mit ihrem Bruder und so weiter, bla, bäh, in Manchester und das reizt mich jetzt weniger. Mich reizt eher so diese Abgründe, die sich da auftun auf dieser Insel, ne? Also die, was, wer da mit wem und was da so, was du schon erwähnt hast, die abgefahrenen Partys und irgendwie Drogen und sowas, das ist schon irgendwie ziemlich cool dargestellt und gedreht und die Darsteller sind auch, bis auf die eine Darstellerin, die man ja schon irgendwo her kannte, also die restlichen, die kannte man alle irgendwie nicht und so, das finde ich eigentlich auch immer ganz nett, um mal zu sehen, ja, was, wen gibt es da noch so und da gibt es halt auch keine Vorprägung, dass man weiß, okay, der spielt meistens einen Bösen und der spielt meistens einen Guten oder sowas und der ist so, hat so viel Präsenz Lenz, der wird wahrscheinlich sowieso, dem wird nichts passieren, ne, und so, sondern hier weiß man es halt einfach nicht, ne, und das finde ich immer ganz erfrischend. Mich hat die Szene mit der Orgie sehr erinnert an Eyes Wide Shut hier von Stanley Kubrick da mit Nicole Kidman. Und das war auch fast so ähnlich, also sehr ganz dubios, was die da veranstalten. Ne? So. Ich war einmal auf Ibiza, kann ich hier mal erwähnen. Und zwar hatten wir von der Firma aus, da hatten wir einen Flug, da wurde uns ein komischer Flug, also damals war da irgendwie ein Kollege und ich und die ganzen hohen Tiere, die sind alle mit einem Dreckflug geflogen von Stuttgart nach, wo wollten wir hin? Nach Valencia, genau, Valencia war irgendeine Veranstaltung, da mussten wir hin. Und für uns hatten sie damals, ja so, weil der andere Flug war dann voll, da haben sie dann irgendwie einen ausgesucht, da war auf dem Hinflug, hatten wir einen Zwischenstopp auf Ibiza für, weiß nicht, 6 Stunden oder sowas. Mit Aufenthalt, weißt du, und Ibiza, da kannst du ja in Valencia fast sehen von dort, ne?
Ja.
Und da habe ich zu meinem Arbeitskollegen gesagt, achso, weil wir sowieso am Sonntag, genau, wir sind am Sonntag dahin geflogen, weil am Montag ging die Veranstaltung los. Und da habe ich gesagt, du, es ist eh Sonntag, also wir sind hier in unserer quasi Freizeit hier, ne? Ich nehme auf jeden Fall ein Taxi und fahre irgendwo an den Strand und setze mich da in einen Café. Ich bleibe da nicht die 5 Stunden im Flughafen hängen. Und er dann so gleich, ja, cool und so. Taxifahrer rein und so. Und mein Kumpel, der konnte ein bisschen Spanisch da, mein Arbeitskollege. Und der hat dann, ja, wo kann man hier gut hin und so. Ja, und dann hat er uns was hingefahren. Ey, da gab es so, da standen so Betten am Strand. Da konntest du an der Seite so einen Vorhang zumachen, wie so ein Himmelbett, ne? Und das war so ein Café, ne? Da hast du echt deine Ruhe gehabt. Oben war offen, da konntest du in den Himmel gucken, da konntest du schön rumfläzen und ja, dann kam immer Bedienung, hat dir irgendwie alkoholfreie Mojito gebracht und ja, es war schon ganz nett. Das war mein Ibiza-Erlebnis. Und dann sind wir mit dem Taxi wieder zurück und sind weggeflogen. Mehr war ich noch nicht in Ibiza. Aber da lief auch gute Musik da in der Bar.
Deswegen, die Location sieht halt super aus, ne? Also wie gesagt, alles andere drumherum ist natürlich manches ein bisschen an den Haaren herbeigezogen,
da,
aber
Alex kann da bestimmt noch mehr berichten aus dem Partyleben und aus den Orgien-Szenen da an Ibiza.
Der ist vielleicht auf Ibiza jetzt und deswegen kann er nicht mitmachen hier. Von wegen.
Der veranstaltet Orgien. Ja. Der weist dann so diese jungen Damen ein, so ja, das ist jetzt deine erste Orgie hier, ne? Also du musst da schon ein bisschen mitmachen hier. Ne?
Machen wir uns den armen Alex ja lustig. Und der hat diese Probleme mit der Corona-Warnung jetzt hier. Die ganzen Orgien-Absagen jetzt wieder. Die ganzen Corona-Tests inklusive. Nee, also guck da mal rein. Also das ist ja auf Netflix komplett verfügbar, die erste Staffel. Also die erste und einzige verbleibende Staffel. 10 Folgen sind das. Die sind auch nicht so lang. Ich glaube, der Pilot, der ging fast eine Stunde. Aber ansonsten, wie gesagt, klassisches Format. Wie gesagt, man muss ein bisschen abwarten, wie sich's weiterentwickelt. Ihr könnt ja einfach Piloten, der war okay. Ich weiß gar nicht, das war bei dir die schlechteste Bewertung.
Ja, mit also Sieben, schlechtes, das ist mega auf hohem Niveau. Ja, wenn man deswegen denkt an letzte Woche, dann wäre das jetzt das absolute Highlight von allem.
Hätte 10 Sternchen gegeben wahrscheinlich.
Ja, also White Lines, also von mir auch klare Empfehlung. Mich hat es noch nicht ganz so hundertprozentig gerissen. Vielleicht muss ich da noch 1-2 Folgen mehr gucken. Habe ich jetzt noch nicht geschafft. Wäre ich auf jeden Fall im Auge behalten. Netflix erinnert mich ja immer dran, so hey, gucken Sie hier doch mal weiter und so. Finde ich ganz nett.
Also, nee, will ich nicht. Das finde ich doof. Aber kommt tatsächlich auch vor. Nee, aber White Lines und Slowburn und Gangs of London.
Und also tatsächlich Alex, können wir ja auch erwähnen, hat 8 gegeben. Also genau. Das ist ja auch genau wie du. Also bin ich ja nicht weit entfernt.
Ja, das soll es dann eigentlich auch schon gewesen sein. Wie gesagt, was beim nächsten Mal auf dem Plan steht, ganz ehrlich, keine Ahnung. Müssen mal schauen.
Ich weiß, was auf dem Plan steht.
Urlaub für dich, ne?
Ja, da steht da, dass Erik nicht da ist nächste Woche, nächstes Mal. Jawohl.
Müssen wir mal schauen, was man da unter die Leute bringen, muss man sehen.
Ich kann ja noch ein bisschen Werbung machen, sind ja auch liebe Hörer von uns, nämlich NetGames in Gera, der eine hier, die hören uns immer.
Aha.
Ich hoffe nicht während der Arbeit, sondern da gibt es dann quasi in meiner Abwesenheit kommt dann Tony Hawk's Skateboard, das neue Spiel raus, könnt ihr vorbestellen. Spezielles Angebot dort.
Cool.
Schöne Grüße. Auch cool. Mit Sonderedition mit einem Skateboard. Ja.
Man kann das doch während der Arbeitszeit hören.
Ich weiß nicht, ob der Sebastian das seinen Mitarbeitern gestattet, dass sie während sie arbeiten sollen, da, wenn sie Podcast hören. Genau. Außerdem kommen ja manchmal Kunden, da kann sie schlecht Podcast hören mit Kopfhörern.
Müssen wir mal ein paar Jingle einspielen noch, damit das ein bisschen mehr so für das
Werbekunden, genau. Wer hier Werbung schalten möchte, ja. Wir geben uns relativ schnell her. Wir sind die Huren des Kommerzes hier.
Wir sind ganz billig käuflich.
Wir sind für wenig zu haben. uns kann man schon mit einer Serien-DVD glücklich machen. Ja, nein, Quatsch. Genau. Ja, aber schöne Grüße. Und schöne Grüße an die Annemarie, die ja irgendwo im Urlaub in den Niederlanden ist. Ja. Und da ist bestimmt die Luise auch mit dabei.
Natürlich.
Wenn sie das hören hier. Schöne Grüße. So. Okay, dann sind wir durch für heute. Genau. Dann, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, bleibt alle gesund. Wenn ich dann wieder da bin, will ich nicht hören, dass hier einer krank geworden ist in der Zwischenzeit. Ja. Ne? Und ihr auch alle.
Und immer schön mit Maske kommentieren. Sicher ist sicher, ihr wisst schon. Ne? Das muss sein in dieser Zeit.
Installieren. Die hat mir übrigens heute gesagt, dass ich eine, es ist immer noch grün, aber die sagt mir, ich hätte irgendwie jemanden getroffen, der krank ist oder so.
Und das sagst du am Ende des Podcasts. Also was sagt man am Anfang
eine
des Podcasts?
Risikobegegnung mit niedrigem Risiko. Ist immer noch grün. Also
na gut,
dann
ist es okay.
Habe auch dann nachgelesen, da steht irgendwie drin, irgendwie in größeren Abstand für kurze Zeit war irgendjemand bei mir in der Nähe, der es hatte oder so.
Vorbeiflaniert also sozusagen.
Keine Dramatik.
Gut, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
www.fortsetzungfolgt.net